und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Ronald Brot und du hörst Immomate Hoodie gegen Hemd. Ich habe mir echt die letzten paar Tage schon mal Gedanken gemacht, sagst du eigentlich deinen Namen am Anfang des Podcasts immer? Dann habe ich nochmal reingehört und dachte mir, nein, das vergisst du immer. Die Leute, die wissen doch gar nicht, mit wem sie es hier zu tun haben. Und die Beschreibungstexte lesen sich ja sowieso nur die wenigsten durch. Aber an der Stelle möchte ich dir mal den Tipp geben, ich gebe mir auch da immer etwas Mühe, die jeweilige Podcast-Folge zusammenzufassen und gebe auch dort den ein oder anderen Hinweis nochmal ergänzend zu dem, was ich gesagt habe, hier und da, weil ich dann, wenn ich dann so im Redefluss bin, hier und da auch mal vielleicht einen kleinen Zahlendreher drin habe und so weiter und den korrigiere ich dann in der Beschreibung. Also schau dir ruhig auch mal die Beschreibung an. Da sind dann auch nochmal nützliche Tipps mit enthalten und hier und da auch nochmal ja die ein oder andere Verlinkung zu weiterführenden Informationen und so weiter. So, steigen wir auch schon mal voll ein in die Folge. In der letzten Woche hast du ja ein staubtrockenes Thema präsentiert bekommen. Da ging es ja um die Kennzahlen, insbesondere die Eigenkapitalrendite. Ich weiß, das war schwere Kost und wahrscheinlich ist es, wenn du unterwegs warst, auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Aber es ist halt auch eine Folge, die kannst du dir immer wieder und wieder anhören und die Berechnungsgrundlagen ja auch nochmal dir selbst ergoogeln. Weil es ist schon ziemlich wichtig, dass du dir da von Anfang an auch wirklich keine Illusionen machst und einfach mal alles reinrechnest, was dazugehört. Ne? Also das, was du da teilweise per Instagram siehst, ne, oder die entsprechenden Maklerformeln und so, die sind halt einfach an der Stelle nicht vollständig. Das können sie auch gar nicht sein. Das ist gar keine allgemeine Kritik, sondern das ist an der Stelle halt einfach so. Ja, und insofern mach als Investor immer deine eigenen Berechnungen. Ne? Das ist sozusagen der Appell der letzten Folge. Und ja, ich hoffe, das bringt dich auf jeden Fall an der Stelle noch ein bisschen weiter. So, heute haben wir uns ein Thema geschnappt, das jetzt auch brandaktuell für mich ganz persönlich ist. Ich war letzte Woche im Urlaub, habe eine Woche einen Wanderurlaub im Harz gemacht. Ich bin halt eher so der Typ, den du halt in den Wald stellst, ja, und der mit seinen Bäumen und Wegen und Bächen glücklich ist. Ja, also das entspannt mich super, da komme ich auf super Ideen und Gedanken. Das fließt dann alles irgendwie so durch mich hindurch und ich genieße das einfach, ja. Also insofern bin ich halt eher im Urlaub da unterwegs und fahre dann auch meistens mit dem Auto. Ja, also ich fliege nicht sehr viel, nicht weil ich nicht mag, sondern einfach weil ich wirklich gerne auch im eigenen Land unterwegs bin und denke, dass wir in Deutschland hier so viele schöne Ecken haben, die man noch gar nicht kennt. Ja, vielleicht kennst du das Phänomen, wenn du irgendwann mal hingezogen bist. Teilweise kann dir nach 3 oder 4 Jahren ein Tourist, der da gerade in deiner Gegend Urlaub macht, mehr darüber erzählen, wo du lebst und was es da alles zu sehen gibt, als du selbst, weil du dir gar nicht die Zeit dafür nimmst, deine Region halt zu erkunden. Ne? Und insofern haben meine Partnerin und ich uns da auf die Fahne geschrieben, dass wir doch mal so die nähere Umgebung ein bisschen mehr erkunden. Und das ist einfach wirklich traumhaft, der Harz. Also das kann ich echt nur jedem empfehlen. Aber wir sind mit dem Auto gefahren und wie einige von euch wissen, habe ich mir ja Ende 2020 ein Elektrofahrzeug angeschafft, / geleast. Komme ich später dazu, warum geleast. Und habe mit sehr vielen weinenden Augen meinen schönen BMW verkauft und damit die letzten Überbleibsel meines alten Konsumlebens beseitigt. Ja, der war finanziert, die Finanzierung lief aus und die Entscheidung war, ja, nimmst du einen sündhaft teuren 5er BMW mit in die Firma, was steuerlich gesehen ein absoluter Schwachsinn gewesen wäre. Und insofern habe ich mich dann entschieden, den zu verkaufen und stand halt vor der Wahl, hole ich mir nochmal einen Verbrenner oder gehe ich mal das Wagnis Elektromobilität ein und habe mich dann ja für einen Tesla entschieden. Das war auch eine sehr, sehr bewusste Entscheidung. Ich habe davor irre viele YouTube-Videos geguckt, um mich darüber zu informieren und jeder, der das wirklich vorhat, den kann ich das nur empfehlen, weil ein Freund von mir, der hat sich auch ein Elektroauto gekauft, einen ID3 von Volkswagen. Und der rief mich 2 Tage vor der Auslieferung an und sagte, was muss ich denn beachten? Und da habe ich dann gesagt, Junge, du fängst ja wirklich ziemlich früh damit an, ne? Weil es ist schon doch ein Abenteuer, ne? Und diese Folge soll auch mal dazu dienen, ja, mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, wie lief das letzte, ja, mehr als halbe Jahr mit einem Elektrofahrzeug, wenn du vor der Entscheidung stehst, dir mal sowas anzuschaffen, soll es vielleicht eine kleine Entscheidungshilfe sein, aber in erster Linie halt mal ein Erfahrungsreport vom letzten halben Jahr und jetzt insbesondere auch aus meinem Urlaub im Harz. Es ist so, dass wenn du dir ein Elektroauto anschaffst, du dich schon auf ein paar Restriktionen einstellen musst. Ja, über 80% der Ladevorgänge in Deutschland finden nach wie vor zu Hause statt. Ja, das heißt also, wenn du bei dir zu Hause oder möglicherweise an deinem Arbeitsplatz nicht die Möglichkeit hast, dein Auto zu laden, dann hast du es auf jeden Fall deutlich schwerer als jemand, der diese Möglichkeiten einfach hat. Ne? Also ich zum Beispiel bin auch ein sogenannter Laternenparker, das heißt also, ich habe zu Hause und auch an meinen üblichen Plätzen, wo ich mich aufhalte, nicht die Möglichkeit, mein Auto zu laden, sondern bin da auf die öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen. Ja, das heißt also, in Berlin, ich habe gerade noch mal ein paar Zahlen rausgesucht, da haben wir aktuell ungefähr 1700 Ladepunkte. Ne? Das ist schon eine etwas ältere Zahl, die ist von April. Und zum Vergleich, im Dezember 2019 waren das noch ca. 1000 Ladepunkte in Berlin. Das heißt also, die Ladeinfrastruktur in Deutschland wächst wirklich rasant. Und insofern ist natürlich davon auszugehen, dass sich die Lage in Zukunft auch deutlich entspannen wird. Aber aktuell ist meine Erfahrung so, dass wenn du tatsächlich auf diese Infrastruktur angewiesen bist, du ja doch schon deutlich häufiger auch ein Frusterlebnis hast. Ja, das heißt also, du fährst irgendwo hin und möchtest laden und der Ladepunkt ist besetzt. Ja, teilweise mit Carsharing-Fahrzeugen, insbesondere in Berlin ist das ein großes Thema. Ja, dann sind die Autos voll und die blockieren einfach den Ladepunkt. Du kannst also nicht laden. Ja, dann auch eine Unsitte, wie ich finde, dass Parkplätze, die extra für Elektroautos gekennzeichnet sind, ja, wo auch eindeutig die Ladesäule zu erkennen ist, dann von Verbrennern zugeparkt werden. Auch das hast du leider relativ häufig, ja, und dann stehst du da, musst eigentlich laden, um weiterzukommen und kannst es nicht. Ja, also vor diesen Herausforderungen stehst du, wenn du dir ein Elektrofahrzeug kaufst, ja, selbst mit einer sehr dichten Ladeinfrastruktur, wie wir sie hier in Berlin haben. So, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich mich für einen Tesla entschieden habe. Ja, also Tesla hat in Deutschland, generell auch weltweit, sehr früh angefangen, ihr sogenanntes Supercharger-Netzwerk auszubauen. Das ist also eine Schnellladeinfrastruktur, die du in Deutschland, Europa und inzwischen, ja, wie gesagt, auch weltweit. Ich habe jetzt die Karte der Supercharger nicht genau im Kopf, aber wenn du dich dafür interessierst, kannst du mal nach Ladekarte Tesla Supercharger googeln und dann siehst du die, also wie dicht das Netz mittlerweile ist. Das heißt also, ich spreche jetzt mal nur von Deutschland, wobei das auch für den europäischen Raum gilt, hast du an allen Hauptverkehrsstrecken tatsächlich diese Lademöglichkeiten. Ja, das sind alles Schnelllader. Wo du also mit mindestens 150 kW auch deinen Akku wieder laden kannst. Und das macht dann schon Spaß. Ja? Also wenn du auf dieses Netzwerk zurückgreifen kannst, dann bist du deutlich entspannter unterwegs, weil du in deiner Reiseplanung zwangsläufig einfach an diesen Punkten vorbeikommst und dort, und das ist jetzt meine Erfahrung nach dem letzten halben Jahr, immer auch eine Lademöglichkeit hast. Ja, also ich habe noch nie irgendwo gestanden und musste warten zum Beispiel. Ne? Also insofern ist das wirklich sehr, sehr gut und war für mich tatsächlich dann auch die Grundlage der Entscheidung für einen Tesla. Ja, also ich finde die Marke zwar cool und Elon Musks Mission finde ich total genial, aber es hätte genauso gut auch wieder ein deutscher Premium-Hersteller werden können, ist es aber nicht geworden, einfach wegen der Infrastruktur. Ja, ich wohne also relativ zentral in Berlin, Berlin-Schöneberg, und da haben wir hier direkt in der Nähe den EUREV Campus. Ja, das ist auch ein Standort, an dem über erneuerbare Energien und so weiter geforscht wird. Und da hat Tesla eine Supercharger-Schnellladestation installiert. Ich glaube, das war sogar die erste in Deutschland, die 250 kW geschafft hat. Und das macht natürlich Spaß, ja, wenn du dich in ein Auto setzt, 1,5 Kilometer fährst und dann hast du dort einen super schnellen Ladepunkt. So, ne? Dann, und das ist auch noch ein großer Vorteil aktuell, man mag es gar nicht so laut aussprechen, aber viele Lidl- und Kaufland-Filialen haben Ladepunkte eingerichtet, an denen du dein Auto auch kostenlos laden kannst. Ja? Und ich habe das Glück, am Vorarlberger Damm in Berlin, also gleich bei mir um die Ecke, dort einen Ladepunkt zu haben von Lidl, der mit 150 kW lädt, ja, mit bis zu 150 kW und ja, das kostenlos, ne? Also insofern, dieser Ladepunkt ist natürlich sehr, sehr häufig besetzt, wie du dir vorstellen kannst, ne? Da sind wir wieder beim Punkt Ladeinfrastruktur. Aber es ist halt so, die Möglichkeit gibt es für mich und dadurch, dass ich dann natürlicherweise regelmäßig vorbeikomme, habe ich natürlich auch öfter die Möglichkeit, dort mein Auto kostenlos zu laden. Ne? Also diese beiden Punkte, ich wusste, ich werde nach meinem Umzug auch weiter in Schöneberg leben und werde diese beiden exponierten Punkte haben, mein Elektrofahrzeug auch zu laden, haben mich dann dazu bewogen, halt tatsächlich dann diese Entscheidung zu treffen und das Auto mir anzuschaffen, wohl wissend, dass es dort noch eine ganze Menge an Restriktionen gibt. Und wenn du, weil das ist ja hier ein Immobilienkanal, kein Kanal für Elektromobilität, wobei die Elektromobilität jetzt Teil meines Alltags ist, aber wenn du dich darüber intensiver informieren möchtest, dann empfehle ich dir zwei Kanäle, na, oder sagen wir mal drei. Es gibt den Alex von Elektrisiert, so heißt auch der YouTube-Kanal, der ist Tesla-Fahrer der ersten Stunde und bei dem erfährst du auf dem Kanal sehr, sehr viel zum Thema Elektromobilität und insbesondere auch zum Thema Tesla an der Stelle. Ja, also die Videos kannst du dir anschauen. Dann den Kanal von Dieser Dad heißt der. Der macht auch sehr, sehr transparent, was es kostet, wie sich zusammensetzt. Der fährt auch viel durch Deutschland, tourt da durch die Gegend und hat sehr, sehr viele Erfahrungsberichte mit seinem Tesla. Auch welche Ladekarten du zum Beispiel brauchst und so weiter und so fort, wenn du unterwegs bist. Also wirklich sehr, sehr cool, diese beiden Kanäle. Und zum Thema Elektromobilität generell kann ich dir den Carmaniac empfehlen. Auch jemand, den ich konsumiere, weil ich einfach seine sehr direkte und konfrontative Art zu schätzen weiß. Der beschäftigt sich mit dem Thema Elektromobilität allgemein und geht da insbesondere gefühlt in den letzten 4 Wochen sehr, sehr hart mit der Elektromobilität ins Gericht. Also da wird kein Blatt vor den Mund genommen. Der fährt jetzt auch bewusst keinen Tesla, hat sich also dagegen entschieden, weil er einfach wirklich hautnah von der Elektromobilität in Deutschland und der Entwicklung berichten möchte. Also wenn du wirklich Tacheles zum Thema Elektromobilität hören möchtest, dann ist Carmaniac dein Kanal, definitiv. Ja, und jedenfalls, ich habe es gemacht. Ich habe diese Kanäle im Vorfeld konsumiert, wusste also ganz genau, welche Ladekarten würde ich brauchen. Wo kann ich wie laden, was ist wichtig, wenn ich unterwegs bin, weil wenn ich mal unterwegs bin und mal nicht an einem Supercharger lade, bin ich natürlich auf die Infrastruktur angewiesen, so wie sie sich ergibt, mit den ganzen Restriktionen. So, und da kommen wir mal zu einem ganz großen Kritikpunkt der Elektromobilität in Deutschland. Ja, das heißt also, du brauchst ewig viele Ladekarten. Ja, das ist also praktisch wie so eine EC-Karte, Chipkarte mit einem RFID-Chip drin, den du die Ladesäule hältst, die wird dann freigeschaltet und dann wird es abgerechnet, so die Theorie. In der Praxis ist es so, Karten werden nicht erkannt, der Ladevorgang startet, bricht wieder ab. Du hast sehr, sehr unterschiedliche Ladetarife, die vorher relativ intransparent sind, das heißt, du fährst zu einer Ladesäule. Und wenn du nicht vorher in der App großartig nachschaust, weißt du nicht, was das da kostet. Ja, hältst die Karte dagegen und kannst gut und gerne auch mal 79 Cent auf ein Kilowatt bezahlen, ja, pro Kilowattstunde. Und das ist einfach total nervig. Ja, das heißt also, du hast im Prinzip die Verpflichtung, ja, wenn du unterwegs bist mit einem E-Auto, dir immer auch parallel eine App anzugucken und dir die Ladepunkte anzeigen zu lassen. Und das ist mega nervig, wenn ich mit meinem Tesla unterwegs bin, habe ich in meinem Display, ihr wisst ja, da gibt es ja nicht mehr, zumindest im Model 3 nicht, ein Tacho, sondern du hast halt einfach ein großes Display. Das ist dann praktisch wie ein iPad, was in der Mitte der Konsole hängt und darüber bedienst du alles. Gewöhnt man sich sehr schnell dran, hätte ich nicht gedacht, aber ist echt auch cool. Aber da hast du halt einfach nur das Supercharger-Netzwerk. So, und warum ist es einfach mal nicht möglich, dass dort alle Ladepunkte drin sind? Und wenn ich einen gewissen Akkustand erreicht habe und laden möchte, dass ich einfach den Ladepunkt, den ich haben möchte, anklicke und dann zusätzlich noch sehe, ist der frei oder nicht. Ja, das ist auch noch ein Problem. Also insofern, nicht überall, also in der Lidl-App zum Beispiel ist es halt so, da kannst du dann sehen, ob der Charger gerade frei ist, aber es ist halt einfach nicht überall so. So, und das killt halt komplett den Komfort auf Reisen. Ja, das heißt also, ich habe es jetzt gerade im Urlaub erlebt, einen kleinen Erfahrungsbericht gibt es noch, ne? Aber es ist halt einfach so, du guckst halt einfach in diese App. In meinem Fall habe ich jetzt bei Air Electric geguckt. Ja? Es gibt auch noch die Charge Map, aber Air Electric hat sich jetzt bei mir so als Standard-App etabliert. Das heißt, ich öffne die App, gucke da rein und sehe dann die ganzen Ladepunkte in meiner Nähe. So, und entscheide mich dann, okay, den probiere ich mal aus. So, ne? Dann kann es teilweise sein, dass da nur irgendein Schuko-Stecker hängt oder sowas, der mir so gar nichts bringt. Ja? Ich lade ja nicht mit 2 kW und hab da innerhalb einer Stunde, wenn ich irgendwo Mittagessen bin, da irgendwie Peanuts-Kilometer drin. Ich will ja das schon ein bisschen schneller haben, also mindestens 11 kW. Und will aber dafür vorher nicht einfach in so eine blöde App gucken. Ja, also was soll das? Ne? Und da kriegen's die Hersteller einfach nicht hin, sich zu einigen. Es gibt übrigens auch noch ein BDW-Ladesäulenregister. Liebe Grüße an die alten Kollegen. Wie gesagt, ich war ja 14 Jahre lang Redakteur, unter anderem auch für den Energieverband. Die BDW-Kollegen, die pflegen dort das Ladesäulenregister und tragen dort die Ladepunkte auch zusammen. Und insofern ist das ja mal eine gute Übersichtskarte. Ne? Aber im Alltag verwendest du das so nicht. Im Alltag verwendest du dann halt die entsprechenden Apps. Ja, aber das willst du ja nicht. Ja, du willst letztendlich einfach auf deinem Display, es ist ja eh alles vernetzt, ja, dann dort relativ schnell und unkompliziert sehen, wo kann ich als nächstes laden, um für dich halt einfach auch planen zu können, ja. Und das ist halt nur schwierig möglich. Ne? Ich habe neulich ein Mercedes EQS Erfahrungsvideo gesehen, da ist es jetzt wohl anders, ne? Also wenn ich mir das angucke, was die Kollegen da gemacht haben, kann ich nur sagen, Chapeau, genauso stelle ich es mir vor. Ja, also, dass ich die Ladepunkte bei mir in der Nähe sehe und mich dann einfach dahin navigieren lasse und entscheide, möchte ich da laden oder möchte ich da nicht laden. Ne? Also insofern sind wir da noch immer Pioniere sozusagen. Aber ich sag mal, im Fall von einem Tesla-Fahrer ist das schon Jammern auf einem etwas höheren Niveau, weil wie gesagt, du hast als Tesla-Fahrer immer auch noch dieses Supercharger-Netzwerk. Ne? Aber das ist zum Beispiel ein Kritikpunkt. Ne? Du musst halt einfach dich mit diesem Ladetarif, mit diesen Ladekarten auseinandersetzen, den Maingau-Tarif, Shell Recharge, Plug Surfing, was weiß ich, was es da alles noch gibt. Ne? Du kannst auch irgendwelche Verträge mit deinem örtlichen Energieanbieter abschließen und dort halt nochmal Subventionen bekommen zum Beispiel. Aber du musst dich halt einfach sehr intensiv damit beschäftigen und dir diesen ganzen Kram auch erstmal besorgen, weil ansonsten kannst du als Laternenparker nicht überall Strom ziehen, ja, wenn du zu Hause nicht die Möglichkeit hast. Also das ist wirklich immer noch ein ganz großer Kritikpunkt. Dann kommen wir mal auf das Thema Reichweite. Na, also ich bin ja auch jemand, der im Schnitt so 20.000 Kilometer im Jahr fährt und dadurch natürlich auch viel in Deutschland unterwegs ist. Vorrangig natürlich, ihr wisst das, zu unseren Investments in Sachsen, ne? Aber ich muss die Uhr ein bisschen im Blick behalten. Es ist gerade kurz vor 9. Ich muss um 11 Uhr los nach Zwickau. Wir müssen da heute eine Finanzierung unterschreiben. Auch nochmal so ein Ding, ja, ich fahre für die Unterschrift und dann eine Finanzierung. Heute 600 Kilometer. 2021 weiß ich nicht, ob das noch wirklich sein muss. Aber gut, es ist halt so, ich spreche das bei der Bank näher mal an, ob wir das nicht irgendwie auch anders regeln können, aber es ist halt so, ich muss heute 600 Kilometer für ein paar Unterschriften fahren. Jetzt muss ich mal kurz Pause machen, weil ich mich räuspern muss. So, aber da ist es halt so, bin ich wieder da. Da ist es aber so, dass die ganze Planungsgeschichte für so einen Trip, ja, schon auch aufwendig ist, sagen wir es mal so. Ne? Das heißt also, das ganze Reichweitenthema ist definitiv eins, was du im Blick haben solltest, wenn du dich für ein Elektroauto entscheidest, weil diese Werte, die dort angegeben sind, in meinem Fall, ne, Tesla Model 3 Performance, der ist, glaube ich, angegeben mit 560 Kilometer Reichweite. Da denkt man sich so, das ist schon mal nicht schlecht. 560 Kilometer, super. Ne? Zwischendurch muss man ja immer eine kurze Pause machen, um eine Pause zu machen. Also ich persönlich schaffe keine 500 Kilometer am Stück. Also insofern macht man zwischendurch eh eine Pause. Aber die 560 Kilometer, die sind nach sogenanntem WLTP-Richtwert. Ja, das ist eine Reichweitenangabe, auf die haben sich die Hersteller geeinigt, um halt irgendeine Form von Reichweite angeben zu können. Aber dieser Wert ist fern jeder Realität. Ja. Also um diese 560 Kilometer zu erreichen, dürfte ich wahrscheinlich irgendwas zwischen 70 und 90 Kilometer auf der Autobahn fahren, dürfte weder Radio hören noch mein Handy laden und überhaupt nicht die Klimaanlage anhaben. Ja, und ein bisschen Rückenwind würde wahrscheinlich auch nicht schaden. Das heißt also, es ist einfach komplett fern von meinem Alltag. Ja. Also klar bin ich jemand, der auch gerne mal ballert, ja, also wenn es die Möglichkeit dafür gibt, ne, also ich würde mich jetzt nicht als Raser einstufen, aber wenn eine dreispurige Autobahn frei ist und ich gerne nach Hause möchte, dann fahre ich schon mal ein bisschen zügiger. Und das merkst du natürlich auch massiv im Stromverbrauch, ne? Also alles über 150 Stundenkilometer, da schlägt dann die Physik eiskalt zu. Ja, also die Verbrauchskurve steigt ab dann exponentiell. Also alles über 150 ist dann schon sehr, sehr akkuzehrend. Alles bis 150 ist okay, ne? Und am entspanntesten fährst du so zwischen 120, 130. Das ist jetzt so meine Erfahrung. Aber wir sind dann trotzdem sehr, sehr weit weg einfach von diesem WLTP-Wert. Ich würde mal sagen, wenn ich mich, wenn ich normal fahre, jetzt nicht heize, dann komme ich mit einer Akkuladung ungefähr 400 Kilometer, vielleicht 450. Ja, so. Und das zeigt im Grunde genommen schon, dass diese Werte, die dort angegeben sind, fast nicht zu erreichen sind. Ja, also es sei denn, du bist wirklich ein Schleicher und hast eine so großzügige Terminplanung, dass du so eine Sachen halt einfach immer mit in Kauf nimmst. Ja, das heißt also, die Kilometerreichweite ist halt einfach deutlich niedriger, als sie angegeben ist. Ne? Das heißt also, ich muss letztendlich, wenn ich unterwegs bin, immer auch mindestens einen Ladestopp einplanen. Ja, weil ich auch nie, wie gesagt, Laternenparker mit einem vollen Akku starte und mir dort die Akkuladephysik das Leben schwer macht. Das heißt, so ein Akku, Stichwort Ladekurve, das ist beim Handy ganz genauso, da fällt es halt noch nicht so auf, aber lädt von 0 bis 60% am schnellsten. Ja, und die Ladekurve geht danach schon spürbar runter. Ja, das heißt also, wenn du das schon mal bei Instagram gesehen hast, wenn ich mal so ein Bild zeige und mich freue, ja, dass der gerade mit 250 kW lädt, das sind wirklich nur ein paar Minuten, dass der so schnell ist. Ja, und danach geht es halt schon spürbar runter. Und ab 80% geht halt die Ladeleistung deutlich in den Keller. Ja, das heißt also, dann wartest du an der Stelle. Pareto gilt an der Stelle auch wieder ganz genau. Ja, also wenn du die letzten 20% lädst, brauchst du für diese Geschichte mindestens nochmal genauso lange an Zeit wie für die ersten 80%. Ne? So ungefähr kannst du das rechnen. Insofern, wenn du mit einem E-Auto unterwegs bist, lädst du nie von leer zu voll, sondern du lädst immer von wenig, keine Ahnung, 10-20% bis maximal 80% auch, ja. Bei mir ist es halt so, ich lade meistens auch nur bis 60% voll, wenn ich unterwegs bin. Wie gesagt, Supercharger-Netzwerk, der nächste Lader ist auf jeden Fall in mindestens 60% Reichweite, ja, was in dem Fall ja auch wieder 200 Kilometer entspricht. Und insofern brauche ich dann zwischendurch sowieso immer mal eine Pause und nutze die Zeit dann einfach direkt zum Laden, ne? So. Aber es ist halt einfach so, du musst diese Ladekurven auch berücksichtigen und du musst diese Zeit entsprechend einplanen. Und für jemanden, der jetzt immobilientechnisch unterwegs ist, viele Termine hat, Besichtigungstermine hat, Gutachtertermine, Besprechungstermine mit der Hausverwaltung, neue Handwerkerakquise, was auch immer, ja, oder mal einfach ein Amtsgespräch, Notartermine, dann guckst du natürlich auch immer schon auf die Zeit. So, und du musst halt einfach, und das ist Teil der Wahrheit, immer noch mal ein bisschen Ladezeit zwischendurch mit einplanen. So, jetzt stell dir vor, du kommst an einen Ladepunkt, der besetzt ist, und du kommst da nicht weiter, dann hast du ein echtes Problem. Und da kann ich wirklich verstehen, dass einige Leute immer noch sagen, bleib mir bloß weg mit der Elektromobilität, das ist noch nichts für mich. Ich brauche halt einfach diese Planungssicherheit. Ja, insbesondere, wenn du sogar 20.000 plus Kilometer im Jahr fährst, ist das für dich ein massiv großes Thema. Ja. Ich habe mich darüber arrangiert, dass ich einfach großzügiger mir Zeit mehr einplane und halt einfach diese Ladezeiten mit berücksichtige. Es gelingt mir zunehmend immer besser, aber mein Partner musste schon das ein oder andere Mal 10 Minuten auf mich warten, einfach weil es dann doch ein bisschen länger gedauert hat. Ja? Also insofern mea culpa. Ich habe mich langsam dran gewöhnt und reiße die Zeiten auch nicht mehr. Wir werden es heute wieder sehen, wenn ich nach Zwickau fahre. Und das ist sozusagen immer noch mal eine große, eine etwas größere Umstellung, sage ich jetzt mal, einfach weil du längere Zeiten hast zum Laden. Und wenn du es mal übertrieben hast mit der Geschwindigkeit, ja, dann musst du halt einfach runtergehen, ja, weil du hast eine ganze Menge mein Energieverbrauch einfach auch im Gasfuß. Ja, das ist, gehört auch dazu. Also als ich jetzt mit meiner Freundin zurück aus dem Harz gekommen bin, da haben wir immer so am letzten Tag immer nochmal geguckt, können wir da und dahin fahren, ne, sodass wir es noch zum nächsten Supercharger schaffen. Ja, und als den, weil das ist auch wieder gut bei Tesla, ja. Also wenn du das nächste Supercharger-Ziel eintippst, zeigt er dir schon ganz genau an, mit wie viel Prozent du da ankommst. Und als dann da 1% stand, ist mir schon das Herz in die Hose gerutscht. Da dachte ich mir, Gott, hoffentlich schaffen wir das auch. Aber Stichwort Gasfuß, auf der Autobahn habe ich es dann langsam angehen lassen, bin dann mit 120 gefahren und dann siehst du auch, wie ganz langsam die Prozentanzeige steigt. Das heißt, es ist mein üblicher Verbrauch, nachdem das Ganze auch berechnet wird, ist offensichtlich ein bisschen höher, sodass ich dann mit einer gemäßigten Fahrweise dann auch eine Anpassung der Prozentzahl hatte, sodass ich dann halt mit, ich glaube, das waren 5 oder 6% dann am Supercharger angekommen bin. Aber trotzdem, ne, das ist schon so ein bisschen Herzkammerflimmern, wenn du da unterwegs bist und die Prozentanzeige zeigt 1% an. So, ne? Aber auch das gehört dazu. Das ist bei Tesla wirklich sehr, sehr, sehr genau. Das heißt also, selbst wenn du im Stau stehst zum Beispiel, hast du ja dort mit einem E-Fahrzeug einen nicht höheren Energieverbrauch, weil wenn du stehst, verbrauchst du keine Energie, außer vielleicht ein bisschen Klimaanlage, ne? Aber ansonsten ist das ja nicht so, dass das Fahrzeug dann großartig Energie verbraucht so und damit deine Reichweite extrem killt, sondern es ist halt so, dass das, was da steht, gilt dann in der Regel auch, ja. Also insofern kann man sich da schon drauf verlassen, aber ist natürlich nicht schön, wenn da 1% steht, ne? Das gehört dazu. Ja, und so meine Urlaubserfahrung war tatsächlich einfach vor Ort die Ladeinfrastruktur. Ich war in der Nähe von Goslar in Hahnklee, wunderbarer Urlaubsort, aber da hast du einfach mal nichts. So, ne? Du kannst da Goslar reinfahren, ja, da ist ein Kaufland, kannst kostenlos laden. Den Ladepunkt habe ich gar nicht erst gefunden. Ich bin einmal rumgefahren, dachte mir, wo kann ich hier laden, ja? Und ansonsten hast du dort zwischendurch, glaube ich, 3 oder 4 andere Säulen, die ich gar nicht erst angefahren habe. Aber es ist halt einfach in einer Stadt wie Goslar nix, ja? Und hat 50.000 Einwohner, diese Stadt, ne? Also insofern, naja, das sind halt alles so Sachen, da muss man sich schon so ein bisschen dran gewöhnen. Und wie gesagt, nicht umsonst laden 80% der Menschen ihr Auto immer noch zu Hause. Das hat einen Grund, ja. Und insofern muss man sich halt darauf auf jeden Fall auch ein bisschen einlassen können, ne? In Deutschland übrigens, nur der Vollständigkeit halber, haben wir aktuell knapp 40.000 Ladepunkte. Also die Zahl wird auch nochmal deutlich weiter steigen, weil ich auch ja jetzt mittlerweile das Gefühl habe, dass das so als einzige Mobilitätsstrategie für die Zukunft ausgerufen wird. Und ich muss an der Stelle wirklich ganz klar sagen, ich bin da ein großer, großer Kritiker davon, alles auf dieses Pferd Elektromobilität zu setzen. Einfach weil wir über 100 Jahre lang in der Technologie investiert haben, Verbrenner, die mittlerweile sehr, sehr ausgefeilt ist. Wir haben eine extrem gute Infrastruktur mit unserem Tanknetz, mit allem drum und dran, mit den unterirdischen Speichern bei den Tankstellen und so weiter. Und ich sehe das sehr, sehr kritisch, jetzt da alles auf ein Pferd zu setzen. Die großen Hersteller haben ja schon einen Ausstieg aus dem Verbrenner angekündigt und so weiter und so fort. Ich halte das für einen großen, großen Fehler. Das möchte ich an der Stelle auch ganz deutlich sagen, dass in dem Bereich nicht weiter geforscht wird. Der JP Kremer von JP Performance hat dazu ein wunderbares Video gemacht zum Thema E-Fuels. Ja, also grüne Verbrennung sozusagen, ne? Also die haben das ja wunderbar auch erklärt mit Elektrolyse und so weiter. Ich halte es einfach für einen Riesenfehler, sich davon abzukehren und nicht auch diese Technologie weiterzuentwickeln, weil wir sind in der Lage, über Schiffe und weiß der Geier irgendwas, diesen Kraftstoff halt aus Ländern zu importieren, wo die Herstellung nur einen Bruchteil dessen kostet, was es in Deutschland kostet, einfach weil die Windenergie mehr haben. Die haben mehr Sonnenenergie und darüber können diese Stoffe synthetisiert werden, die wiederum halt in unseren Verbrennern funktionieren. Natürlich, das ganze Thema CO2 ist immer noch mal eine andere Baustelle und muss natürlich auch mit weiterentwickelt und gedacht werden, ja. Aber wir können doch jetzt nicht nur durch Einschränkung und wieder mal wegnehmen von Dingen, die wir uns hart erarbeitet haben als Menschheit, einfach so blind in die Zukunft rennen, weil wir sind einfach nicht in der Lage, immer und überall unsere Elektroautos zu laden. Das wird nicht für 100% der deutschen Verkehrsinfrastruktur möglich sein. Das geht einfach nicht, ja. Also insofern, wir brauchen Alternativen und diese Alternativen jetzt sozusagen liegen zu lassen, halte ich wirklich für einen großen Fehler. Ja, das bestehende Tanknetz kannst du mit E-Fuels füllen und so weiter und so fort. Und es besteht doch alles schon. Ja, warum immer alles komplett über den Haufen schmeißen und nicht das Bestehende tatsächlich einfach weiterentwickeln, die Wirkungsgrade weiter erhöhen und darüber halt auch eine sauberere Form der Mobilität zu ermöglichen, Weil auch das ist ja Teil der Wahrheit, so ein Akku-Recycling, das ist noch nicht zu 100% einfach erforscht. Was passiert denn mit den Dingern? So, ne? Wie werden die denn entsorgt? Wie werden die weiter verarbeitet? Es gibt natürlich genug Modelle, die halt sagen, gut, ne, so ein Akku, nur weil er fürs Auto nicht mehr taugt, heißt es ja noch lange nicht, dass es nicht als Energiespeicher in zum Beispiel einem Einfamilienhaus eingesetzt werden kann und dort die Sonnenenergie speichert. Ja, an sonnenreichen Tagen schaffst du sowieso zu Hause auch die Energie nicht zu verbrauchen. Was passiert damit? Das könnte ein möglicher Speicher sein und so weiter. Also es gibt genug Modelle, aber ich halte es für einen großen Fehler, wie gesagt, alles jetzt auf dieses Pferd Elektromobilität zu setzen. Auch das möchte ich sagen, ich bin natürlich auch großer Fan von Tesla, von Elektromobilität. Ich mag die Beschleunigung, die ist unfassbar brutal. Ja, ich mag den Fahrspaß, das ist einfach total genial. Aber ich sehe das schon ein bisschen differenzierter. Ja, also ich bin weit weg davon, Fanboy zu sein. Und ja, wollte das an der Stelle auf jeden Fall nochmal kundtun. So, ich gucke mal, ob ich was vergessen habe. Also wir haben das ganze Thema Urlaub, Ladeinfrastruktur. Wir haben Pausen, Ladevorgänge. Wir haben die Ladepunkte mit den ganzen Tarifen ausdifferenziert. Ja, bleibt uns im Prinzip nur nochmal ein kleines Fazit zu ziehen. Also es macht Spaß. Es ist mega cool. Es fühlt sich so ein bisschen wie eine Pionierarbeit an, jetzt auch dieses ganze Thema voranzutreiben. Es ist herausfordernd im Alltag. Es ist sozusagen von den Energiekosten her deutlich günstiger als ein Verbrenner zu fahren. Eine Kilowattstunde bei Tesla kostet 37 Cent. Das heißt also, ich bekomme mein Auto 25, 26 Euro, dann ist das voll. Und komme damit dann wieder diese 400 bis 450 Kilometer. Wenn ich mich zusammenreise, schaffe ich es auch 500 Kilometer. Ne? So ist es nicht. Ne? Also insofern ist es deutlich günstiger als ein Verbrenner. Mein 535 Diesel hat ungefähr 9 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Also das sind so ungefähr die Dimensionen. Ne? Was kostet jetzt 1,40 der Liter Diesel? Also es ist auf jeden Fall deutlich günstiger, im laufenden Betrieb ein Elektrofahrzeug zu haben. Aber die Anschaffung, ne? Die Anschaffung ist natürlich auch ein bisschen höher. Allerdings wird es steuervergünstigt. Ne? Also in meinem Fall ist es jetzt die Dienstwagenbesteuerung von 0,5%. Leider nicht die 0,25, weil ich 30 Euro drüber war bei den Anschaffungskosten. War aber eine bewusste Entscheidung. Ich wollte unbedingt die weiße Lederausstattung haben. Also insofern, das ist natürlich auch wieder bescheuert. Das ist natürlich auch keine sinnvolle Entscheidung. Das ist mir schon klar. Ne? Man hätte diese 0,25 Besteuerung mitnehmen können. Aber ja, der Mensch trifft nicht immer rationale Entscheidungen. Und beim Thema Auto, naja, sagen wir es mal so, ich bin da ein bisschen. Beim Thema Auto schalten meine Synapsen so ein bisschen langsamer und die Freudesynapse ist da mehr am Glühen. Und insofern beim Thema Auto, da brennt bei mir manchmal was durch. Und in dem Fall war es halt ganz genauso. Und deswegen die 0,50. Aber es hat einfach ein halber Prozent. Ne? Du hast eine 10-Jahres-Steuerbefreiung. Und wie gesagt, wenn du die Möglichkeit hast, zu Hause zu laden und dort dein Solardach, deine Photovoltaikanlage so umzubauen, dass sie halt dein Fahrzeug nur lädt. Da gibt es halt auch Zusatzmodule, die du einbauen kannst, dass sozusagen dein Auto nur geladen wird, wenn die Sonne scheint. Ja, wenn du weißt, du brauchst es morgen nicht dringend, ja, dann bist du auch nicht darauf angewiesen, dass es voll auf deiner Einfahrt steht, ja, sondern dann kannst du sagen, pass auf, wenn die Sonne scheint, dann lade, ja, und wenn die Sonne nicht entsprechend scheint, dann lädst du halt nicht irgendwie den Haushaltsstrom zu. Und wenn du es halt doch brauchen solltest, stellst halt wieder um, ja, das ist alles gar kein Problem, aber im Grunde genommen ist es dann schon sehr komfortabel. Dann sparst du da auch nochmal Kosten, also insofern im laufenden Betrieb, auch von der Wartung, vom Verschleiß her, du hast ja diese ganzen Einspritzungssachen nicht, du hast diese ganzen Bauteile halt einfach nicht, ne? Du hast zwei Gänge, wenn man so will, ne? Vorwärts, rückwärts. Mehr ist es nicht, ne? Außer beim Audi e-tron, glaube ich, der 2. Und so eine Sache halt einfach, ne? Also Verschleiß irre gering, ne? Du Bremsabrieb so gut wie nicht vorhanden durch die Rekuperation. Also, keine Ahnung, ich bremse einmal die Woche. Ja, ansonsten gehe ich einfach Fuß vorm Gas, ne? One-Pedal-Driving. Also das ist sehr, sehr entspannt. Also insofern, es hat schon sehr viele große Vorteile, es macht Spaß. Aber wenn du aufs Auto angewiesen bist, wenn du viele Termine hast und mit der Ladeinfrastruktur dann an deine Grenzen kommst, dann muss ich sagen, für Vielfahrer, für Terminfahrer ist das noch nicht ganz so weit. Für alle, die sich das ein bisschen freier einteilen können, die sich auf dieses Erlebnis Elektromobilität einlassen wollen können, kann ich es nur empfehlen. Es macht irre viel Spaß. Und solltest du dich für einen Tesla entscheiden an dieser Stelle, ich habe in meiner Bio auf Instagram einen Referral-Code. Also wenn du darüber deinen Tesla kaufst, kannst du auf 1500 zusätzliche Kilometer zurückgreifen, du und auch ich. Das ist deine Goodie von Tesla. Ansonsten gibt es von Tesla gar nichts. Das ist so ein Friss- oder Stirb-Ding. Das muss dir auch klar sein, da ist nichts mit Handeln. Ja? Also das, was da steht, bezahlst du auch. Und es kann sein, dass nächste Woche der Preis gesenkt wird. Ja? Und dann ist es so ein Shit-Happens-Ding. Also insofern, es ist halt einfach ein typisches Ami-Unternehmen. Ja? Auch die Auslieferung ist nicht mit großartig Brimborium, ja, sondern dann gehst du in eine Tiefgarage. Früher war es irgendwie noch ein Acker, dann drücken sie dir deine Karte in die Hand. Dann darfst du dreimal um dein Auto rumschleichen, noch ein paar Mängel angeben und dann darfst du damit vom Hof fahren. Stört mich nicht. Im Gegenteil, es ist halt irgendwie noch so ein bisschen Pioniergeist. Es ist mehr Techie-Startup als Autounternehmen. Das muss einem auch klar sein, wenn man sich für einen Tesla entscheidet. Aber es macht halt einfach irre Spaß. Und wie gesagt, das sollte mal so eine kleine Folge sein. Mal so ein kleines Revue passieren zum Thema Elektromobilität in Bezug auf deine Wege, die du auch als Immobilieninvestor natürlich hast. Du besitzt halt nun mal viel im Auto. Oder zumindest halt bist viel unterwegs und wenn du dich halt fürs Auto als Verkehrsmittel entscheidest und sozusagen mit dem Gedanken gespielt hast, dir mal ein Elektrofahrzeug zu kaufen, ist das vielleicht ja ein guter Denkanstoß gewesen. Ansonsten freue ich mich halt über deine Fragen auch zu dem ganzen Thema. Ich rede da gern drüber. Und insofern ja, wünsche ich dir an der Stelle weiter eine schöne Restwoche. Das war mal ein etwas lockereres Thema. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Und in der nächsten Woche geht's halt wieder mit einem tiefer gehenden Immobilienthema weiter. Und an der Stelle, ja, umsetzen. Wenn du ein Elektroauto haben möchtest, kauf's dir. Ja, wenn du dich damit weiter beschäftigen möchtest, tu das. Ja, die Kanäle habe ich genannt. Ich werde sie auch hier in der Beschreibung nochmal verlinken. Es ist ein spannendes Thema. Also setz auch da um, beschäftige dich ein bisschen damit, weil irgendwann wirst du es müssen. Wie gesagt, die Gesamtstrategie der Elektromobilität der großen Hersteller ist ausgerufen. Ich bezweifle ehrlich gesagt, wenn ich eine Prognose abgeben müsste, dass es dabei bleibt. Ich glaube, da wird es nochmal eine Umkehr geben irgendwann, beziehungsweise eine Ergänzung zu dieser Strategie, weil das kann es nicht sein. Aber zumindest ist es halt ein Thema, damit wirst du zwangsläufig konfrontiert werden in den nächsten Jahren. Und insofern setz das direkt um und beschäftige dich doch heute schon gleich mal damit. Also in diesem Sinne, eine schöne Restwoche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis später. Ciao.